Ja, guten Tag, dann fangen wir trotzdem an, auch wenn es schon spät geworden ist. Ja, und weiter mit bedingten Erwartungen, bedingten Wahrscheinlichkeiten. Ich wollte noch eine kurze Bemerkung vorab machen hinsichtlich der Klausur, das ist sehr laut, hinsichtlich der Klausur. Es gibt einige, die am 13., Montag dem 13. bis 12 Uhr mittags ihren Schein beim Prüfungsamt abgegeben haben müssen. Das sind die, die sich anmelden zum ersten Staatsexamen. Und zwischen Mittwoch, wo die Klausur geschrieben wird, und Montag, wo der Schein vorliegen soll, ist relativ wenig Zeit. Deswegen werden diejenigen, die am 13. den Schein brauchen zum Anmelden, gebeten, ihre gesamten Daten vorab schon mal an Frau von Hase-Köhler per E-Mail zu schicken. Die Daten beinhalten Name, Vorname, also Vorname, Name, am besten Mann, Frau, also Herr, Frau, nicht? Weil bei manchen Namen kann man das schwer beurteilen. Sascha zum Beispiel kann männlich oder weiblich sein. Und der Schein wird halt ausgestellt, Herr Sascha so und so, oder eben Frau Sascha, je nachdem, geboren am, also Geburtsdatum und Matrikelnummer. Diese drei Daten müssten dann vorliegen, damit die Scheine rechtzeitig ausgestellt werden können, die dann für diejenigen, die das brauchen, am Montag früh ab 8 Uhr in Bockenheim abgeholt werden können und bis 12 müssen sie dann irgendwie im Landesprüfungsamt sein. Gut, die meisten von Ihnen wird das wahrscheinlich weder angehen, die meisten von Ihnen wird das weder interessieren, noch wird es Sie angehen. Aber trotzdem ist auch gut, dass wir mal drüber geredet haben. Weiter mit bedingten Wahrscheinlichkeiten. Ich erinnere nochmal, dass die Definition war, wenn A und B Ereignisse sind, ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, ja, ich nehme an, dass ich nicht durch 0 teilen will, also P von B größer 0 ist, dann ist P von A unter der Bedingung B gerade die Wahrscheinlichkeit vom Durchschnitt relativiert durch die Wahrscheinlichkeit von B. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit. Von A unter der Bedingung B. Und wir hatten gesagt, dass in dem Moment, in dem ich B kenne, verändert sich sozusagen die Wahrscheinlichkeit oder kann sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A jetzt eintritt, verändern. Und ein Beispiel, was wir diskutiert hatten, war, A war Schuhgröße, also eine zufällige Person. Das schreibe ich nicht hin. Schuhgröße größer als 45. B war Körpergröße, größer gleich 1,95. Ja, Zentimeter, das schreibe ich auch nicht nochmal hin. Und da hatten wir gesagt, dass eine schöne, vernünftige Schätzung sei, dass jede 20. Person etwa Schuhgröße größer als 45 hat. Dass nur jede 50. Person Schuhgröße, Quatsch, Körpergröße größer gleich 1,95 hat. Und ja, wenn ich weiß, dass ich jemanden, also eine sehr große Person angucke, dann ist normalerweise die Schuhgröße größer als im Durchschnitt oder im Allgemeinen, wo ich nichts weiß. Und wir haben gesagt, dass das denn vielleicht jeder Dritte oder drei von fünf Schuhgröße größer 45 haben. Das waren jetzt nur so Werte, die wir halt angenommen haben. Und dann bemerkt, das war letztes Mal schon da, in dem Moment, in dem sich nichts verändert durch das Wissen um A, ja, dann ist es gerade so, das stand letztes Mal schon da, dann ist gerade die Wahrscheinlichkeit vom Durchschnitt, gerade Produkt der Wahrscheinlichkeiten oder anders gesagt, die Ereignisse A und B sind unabhängig. Das war gerade die Definition. Und die zweite Rechnung ist, ja, wenn ich die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass ich B beobachte, kenne, dann stellt sich die Frage, kenne ich denn auch die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung, dass ich A beobachtet habe? Naja, gut. Angenommen, muss ich jetzt mal wieder machen, dass A tatsächlich positive Wahrscheinlichkeit hat. Ja, dann kann ich einfach rechnen. P von A unter der Bedingung B. Das ist einfach die Definition. Das habe ich nur nochmal hingeschrieben. So, und jetzt erweitere ich. Ich mache das kleiner, das gleich mal ein bisschen hier hin. Also ich nehme einfach diese Zahl, die hier oben steht, und erweitere sie mit P von A. Und dann kriege ich gerade raus, wenn ich das so ein bisschen umgruppiere, dann ist das gerade P von B unter der Bedingung A. Das ist ja gerade P von B unter der Bedingung A, nämlich P von A geschnitten B durch P von A. Und der Rest bleibt hier stehen, mal P von A geteilt durch P von B. So dass, sobald ich die Wahrscheinlichkeit von A, die Wahrscheinlichkeit von B und die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A kenne, kenne ich auch die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Oder wenn ich es umdrehe, kann ich halt P von B unter der Bedingung A schreiben als dieses hier mal P von B durch P von A. Also Kenntnis von diesen dreien erlaubt halt P von B unter der Bedingung A zu berechnen. Wenn ich mir also dieses Beispiel hier angucke, Schuhgröße größer 45, Körpergröße größer gleich 1,95, dann kriege ich halt raus, hier hatte ich P von Schuhgröße größer 45 unter der Bedingung Körpergröße größer 1,95. Und wenn ich es andersrum mache, ich nehme eine zufällige Person, beobachte, dass diese Person Schuhgröße größer 45 hat. Dann ist das ja in dem Beispiel, was wir da eben hatten, gerade gleich B. Und das hier ist A. Ja, jetzt verwende ich diese Formel, ein kleines bisschen umgestellt, aber das macht ja nichts. Mal P von B unter der Bedingung P von A. Okay, und die drei Zahlen haben wir hier stehen. Das ist halt 0,6 mal 0,025 geteilt durch 0,05. Und wenn man das ausrechnet, müsste man 0,3 rauskriegen. So. sodass diese bedingte Wahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner ist, also mit unseren Annahmen, die wir hier gemacht haben, natürlich, Körpergröße größer gleich 1,95, dann beobachtet man Schuhgröße größer 45 in 3/5 aller Fälle. Wenn man diese ganzen Zahlen hier akzeptiert, diese Werte, dann ist das umgekehrte Verhältnis, wenn ich jemanden mit großen Füßen finde, dann ist es nur in etwa 3/10 aller Fälle, ist diese Person auch groß. So, und das ist so ein Beispiel, wo man eigentlich nur durch Rechnen die Wahrscheinlichkeiten, also kalkulieren kann, Überblick über die Wahrscheinlichkeiten bekommt. Und das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft oder eben Nicht-Eigenschaft von Menschen, dass sie ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, mit Wahrscheinlichkeiten intuitiv umzugehen, also die zu schätzen, Risiken zu bewerten und solche Sachen. Da liegen Menschen ganz, ganz oft sehr, sehr falsch. Fürchten sich vor Dingen, die völlig selten passieren und eigentlich keine Bedrohung sind und gehen ganz unbefangen mit Dingen um, die doch recht bedrohlich, recht gefährlich sein können. Ich mache jetzt keine Beispiele, haben Sie genug eigene wahrscheinlich. Aber das ist schon etwas, ja, das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten hat man nicht im Gefühl. Also das Rechnen mit Größen, Raumgrößen, Schätzungen von Volumina oder solche Sachen, das können Menschen ganz, relativ gut, vergleichsweise. Aber Wahrscheinlichkeiten ist schwierig. So, diese Formel, die da steht, da oben, die ist relativ einfach und verhältnismäßig simpel hin und her zu rechnen. Die hat eine gewisse Verallgemeinerung, die will ich kurz hinschreiben, die sehr einfach geht. Ähnlich einfach wie das, was da oben steht, ein paar mehr Indizes. Also sobald ich den gesamten Wahrscheinlichkeitsbereich zerlege in sich gegenseitig ausschließende Ereignisse, disjunkt nennt man das auch, ich male das mal so hin. Hier ist meine gesamte Menge Omega und meine Bs können zum Beispiel so aussehen. B1, B2, B3 und so weiter. B4, B5. Naja, gut. Und wenn ich die Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse zusammenzähle, kriege ich natürlich die Wahrscheinlichkeit vom sicheren Ereignis, also 1 raus. Ich schreibe das mal einmal hin. Ups, P von BK ist gleich 1, K gleich 1 bis N. Und tatsächlich ist diese Eigenschaft natürlich auch ja, wenn ich jetzt irgendein beliebiges Ereignis A nehme, hier so reinlege, so zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit von A, das hier ist A, gerade ja, ich nehme sozusagen die Flächenstücke hier, den Durchschnitt mit B1, den Durchschnitt mit B2 und so weiter. Die müssen sich nicht alle einen Durchschnitt haben. Also zum Beispiel kann es sein, dass ich dieses B und das A ausschließen. Das macht nichts. Nichtsdestoweniger kriege ich, wenn ich diese gesamten Durchschnitte nehme und die Wahrscheinlichkeiten addiere, wieder P von A raus. Ja, und jetzt berechne ich die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass ich BK beobachtet habe oder BK kenne. Das ist einfach nur nochmal die Definition hingeschrieben, jetzt für BK. Und jetzt nochmal hochmultipliziert. So, jetzt habe ich das hier stehen. So, und wenn ich jetzt das hier mal ignoriere und das benutze, jetzt addiere ich halt über alle Ks hier, diese linke Seite. Ich muss da noch ein Komma machen. Kriege ich also P von A ist gleich Summe P von A geschnitten BK oder halt Summe P von A unter der Bedingung BK mal P von BK. Okay, das sieht jetzt schon etwas undurchsichtig aus. Aber gleich wird es wieder besser. Jetzt schreibe ich P von BK unter der Bedingung A. Das steht da oben schon, nur andersrum. Das ist gerade P von A unter der Bedingung BK mal P von BK. Geteilt durch P von A. Ein bisschen uminterpretieren von den Buchstaben ist das genau die Formel von da oben. Und wenn ich jetzt P von A ersetze durch das, was hier unten steht, steht da gerade, ist gleich Summe P von A unter der Bedingung BK mal P von BK geteilt durch, ja, da schreibe ich jetzt diese Summe da unten hin, Summe P von A unter der Bedingung, so jetzt verändere ich nur den Index, damit man nicht mit den Indizes durcheinander kommt, in J. Das ist ja egal, wie ich das bezeichne. So, und das ist etwas, was für jedes K zwischen 1 und K, zwischen 1 und N gilt. Das heißt, wenn ich also die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter BK kenne, die Wahrscheinlichkeit von BK, hier unten brauche ich auch nichts anderes, dann kann ich es auch umdrehen. Dann kann ich die bedingte Wahrscheinlichkeit von BK unter der Bedingung A berechnen. So, und dieses, was hier steht, ich mach's mal so, diese Formel, die hier steht, die taucht in den Büchern als der Satz von Bayes auf. Und erlaubt halt ja, das Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, wie man dies und das auseinander herleiten kann. So, jetzt noch eine Beobachtung, die man auch häufiger mal brauchen kann. Die einfach das Folgende ist, in dem Moment, in dem ich Ereignisse A und Ereignisse B habe, die sich ausschließen, also deren Durchschnitt leer ist, ist die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung von diesen, dass A oder B passiert, gerade die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B. So, es ist aber relativ oft so, dass sich Ereignisse nicht gegenseitig ausschließen, dass man also sowas hat. Und dann kann ich diese Rechnung nicht mehr anwenden. Es ist aber trotzdem noch richtig, dass man die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B, ich schreibe das hin, da kommt gleich noch was dazu, ist gleich P, plus, P von A plus B von B. Also P von A ist diese Fläche, P von B ist jene Fläche. Und wenn ich die Vereinigung nehme, kriege ich die Fläche insgesamt. Und wenn ich P von A plus P von B genommen habe, habe ich dieses Stück hier in der Mitte einmal bei A und einmal bei B mitgezählt, sodass ich tatsächlich etwas mehr noch bekomme. Wenn ich P von A plus P von B addiere, habe ich zweimal das hier. Hier habe ich es nur einmal, also muss ich das nochmal addieren und dann stimmt es aber auch. Das gilt ganz allgemein. Das ist richtig für beliebige Ereignisse. A und B. Gut. Das war jetzt das Ende des Exkurses über bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt machen wir kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsmodelle weiter. Das sind alles die Modelle, wo ich nicht endlich oder abzählbar viele Ereignisse habe, sondern mehr. Zum Beispiel Körpergröße einer Person ist grundsätzlich eine reelle Zahl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau 1,85 Meter, 7,933, 7,321 Meter und so weiter groß ist, ist sehr klein. Und darum muss man ein bisschen anders rangehen. Also man misst eine kontinuierliche Größe. Und hier startet man Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay, wir starten hier jetzt von einer reellen Zufallsvariablen. So, diese reelle Zufallsvariable, die wird regiert von einem Zufall, der irgendwo im Hintergrund ist, der überhaupt nicht mehr erwähnt wird oder erwähnt werden muss, manchmal wird er trotzdem erwähnt, auf einem abstrakten Wahrscheinlichkeitsraum Omega P irgendwo im Hintergrund. So, und auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum im Hintergrund, da muss man tatsächlich richtig ein gutes Stück Theorie machen, damit das alles funktioniert, damit das vernünftig definiert ist, was ist da ein Wahrscheinlichkeitsmaß und solche Sachen. Das übergehen wir hier alles stillschweigend, aber wenn Sie das in irgendwelchen Büchern finden, dann wundern Sie sich nicht. Und wir geben jetzt nur Wahrscheinlichkeiten, von der Form, die Zufallsvariable macht irgendwas Bestimmtes, hat eine bestimmte Eigenschaft. So eine Eigenschaft könnte zum Beispiel sein, meine gemessene Größe ist größer als 1000. Oder meine gemessene Größe nimmt Werte in einem bestimmten Intervall an, minus 1 bis plus 300. Oder meine gemessene Zufallsvariable nimmt ausschließlich Werte in einem festen Intervall an. Also der Abstand zwischen zwei Messungen ist nie größer als 20. Oder solche Sachen. So, und diese Eigenschaften, die man so hat, das gibt natürlich viele. Und um das ein bisschen einfacher zu kriegen, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, eine reelle Zahl, und definiere mir jetzt eine Funktion von klein x, einfach dadurch, dass ich die Wahrscheinlichkeit dafür nehme, dass die Zufallsvariable groß x kleiner gleich klein x ist. So, das ist eine überhaupt nicht sehr aufregende Funktion. Die man so bekommt, diese Funktion f, die Funktion, die man so bekommt, die bildet halt, ist definiert auf reellen Zahlen x. So, sie nimmt Werte an, die alle als Wahrscheinlichkeiten gegeben sind. Wahrscheinlichkeiten nehmen aber nur Werte zwischen 0 und 1 an. Das heißt, diese Funktion nimmt Werte zwischen 0 und 1 an. Und die wird Verteilungsfunktion. Das schreiben wir damit hin. So, und die sieht sehr unspektakulär aus. Achso, ich schreibe nochmal dazu. Wenn man mehrere Zufallsvariablen hat, dann schreibt man unter Umständen das x noch mit als Index an das f dran. Also wenn man mehrere Zufallsvariablen betrachtet. So, und was man sofort sehen kann, ist so eine Funktion. Ja, sie nimmt nur Werte zwischen 0 und 1 an, von daher muss ich mir nur diesen Bereich angucken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich minus 3000 ist, die ist natürlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit, kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich plus 500.000 ist. Nicht? Das heißt also hier links für kleine x ist der Wert der Verteilungsfunktion kleiner als für große x. Das heißt, die Verteilungsfunktion kann nur eins machen, sie kann nur nach oben streben. Sie kann konstant sein, sie kann springen gegebenenfalls, aber was auch immer sie tut, sie muss, ups, jetzt male ich sie schon falsch, so aussehen. Also insbesondere hat sie keine Hubbel. Und ich habe jetzt hier versucht, Sprünge zu malen. Gut, machen wir es nochmal zwischendrin so. Was? Nachmalen? Nehmen wir noch eine Farbe. Gut, machen wir noch eine andere Verteilungsfunktion von einer Zufallsvariablen y. Das wäre dann also die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen x. Und hier könnte zum Beispiel die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen y sein, also f Index y von x. Besser zu sehen? Die ist aber sprungfrei, damit man es besser sieht. So, ich schreibe das nochmal etwas formaler hin als mit dem Bild. Also. Auf der rechten Seite stehen nur Wahrscheinlichkeiten, das heißt, ich habe immer Werte zwischen 0 und 1. Diese Funktion, die hier steht, in Abhängigkeit von x, die ist wachsend, monoton wachsend. Und wir hatten ja schon mal gesagt, es muss nicht unbedingt streng monoton wachsend sein. Streng monoton heißt, dass es richtig hoch geht. Monoton wachsend ist sie auch dann, wenn sie gleich bleibt. Nur nicht streng monoton wachsend. Dann weiter, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz, ganz kleine Werte annehme, wird immer kleiner, immer kleiner. Und man bekommt tatsächlich, dass dieses, wenn ich gegen minus unendlich gehe mit dem f von x, dann wird die Wahrscheinlichkeit, also wird nicht 0, sondern sie strebt gegen 0, konvergiert gegen 0. Das entspricht dem unmöglichen Ereignis und entsprechend, irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Also die Zufallsvariable muss irgendeinen Wert annehmen. Also irgendwann muss mein Groß-X das Klein-X übersteigen. Und das drückt sich daran aus, dass der Grenzwert von f von x für x gegen unendlich gleich 1 ist. Das entspricht dem sicheren Ereignis. Gut, und diese Eigenschaften, die hier stehen, die kennzeichnen, charakterisieren Verteilungsfunktionen. Ups, jede Funktion. Die diese vier Eigenschaften hat, Stern. Ist eine mögliche Verteilungsfunktion. So, jetzt muss ich für die, die sehr penibel sind, noch dazu sagen, ich muss streng genommen auch noch Rechtsstetigkeit voraussetzen. Das sage ich nur, um nicht nachher juristisch verfolgt zu werden. Also dass die möglichen Verteilungsfunktionen noch eine weitere technische Voraussetzung erfüllen müssen. So, damit haben wir letztlich die kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsmodelle erledigt. Jedes kontinuierliche, also für ein reellwertiges zufälliges Ereignis, für eine reelle Zufallsvariable, kann durch so eine Funktion beschrieben werden. Und das ist schon ein bisschen überschaubarer. Wir haben aber trotzdem sehr viele Funktionen. Also es ist richtig eine ganze Menge, mehr als man tatsächlich gut überblicken kann. Ja? Oh ja, okay. So, jetzt muss ich mich aber recken. Ja, wenn ich jetzt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mein Zufallsexperiment kleiner gleich irgendwas ist, das sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeiten, die mich interessieren. Ich meine, die sind nicht ganz uninteressant, aber mich interessiert zum Beispiel viel eher, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Zufallsexperiment Werte in einem Intervall annimmt. Das ist aber jetzt undramatisch. Man hat für zwei Zahlen a und b, a kleiner b, ja, das zufällige Ereignis, dass x kleiner gleich b ist. Also ich mache es mal hin, b, a. Ja, wenn meine Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich b annimmt, dann muss sie irgendwo in diesem Bereich liegen. Das bedeutet, sie liegt entweder kleiner gleich a, oder sie liegt echt zwischen A und B. Also nicht echt zwischen, sondern. Und das schreibe ich als x kleiner gleich a, also das ist, ich bin hier, oder eben, jetzt will ich das hier wieder weg, x ist größer als a und kleiner gleich b. Upsa. So. So, und diese zwei Ereignisse, die hier stehen, sind disjunkt. Denn wenn x kleiner gleich a ist, kann nicht x auch noch größer als a sein. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x kleiner gleich b ist, ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x kleiner gleich a ist, plus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x zwischen a und b liegt. So, und jetzt forme ich das einfach um. Die Wahrscheinlichkeit, also dass a durch das x in dem Intervall von a und b liegt, die ist gerade, ja, die steht hier rechts, ist gerade p von x kleiner gleich b minus p von x kleiner gleich a. Okay, und das ist gerade die Definition der Verteilungsfunktion. Hier steht also f von b minus f von a. Also die Werte der Verteilungsfunktion in b und a, wenn ich die kenne, dann kenne ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x in dem Intervall liegt. Und das könnte Sie an etwas erinnern, was schon mal da gewesen ist. So sehen nämlich Stammfunktionen aus. So, und das ist gerade der Hintergrund. Aus dem jetzt die Dichtefunktion oder Dichte kommt. Sobald meine Verteilungsfunktion, jetzt können Sie nochmal da oben hingucken, das Gelbe zum Beispiel ist schön, das Grüne weniger, ist also meine Verteilungsfunktion differenzierbar, dann hat sie eine Ableitung und die Ableitung dann definiert man die Dichte oder Dichtefunktion gerade als Ableitung. So, und tatsächlich ist die Ableitung, die Dichtefunktion, an der sieht man viel, viel mehr, zumindest optisch, als an der Verteilungsfunktion. Die Dichtefunktion kann Minima und Maxima haben und verschiedene andere Eigenschaften, da kommen wir gleich zu. Die Differenzierbarkeit, die hat man zum Beispiel dann, wenn ich einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum hatte ursprünglich, eine Zufallsvariable hinschreibe, dann geht das alles durch, ich kann die Dichtefunktion hinschreiben. Aber bei einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum ist die Dichtefunktion, die Verteilungsfunktion hinschreiben, ist die Verteilungsfunktion immer sprunghaft und nicht differenzierbar. Sodass hier tatsächlich zwischen diskreten Wahrscheinlichkeitsmodellen und kontinuierlichen, also mit differenzierbaren Verteilungsfunktionen, richtig ein Unterschied ist. Gut, jetzt kann man erstmal einige leichtere Beobachtungen machen. Meine Verteilungsfunktion f, ups, hier ist sie, ist monoton wachsend. Eine monoton wachsende Funktion, die differenzierbar ist, hat immer eine nicht negative Ableitung. Die Ableitung ist also immer größer als 0. Ja, das gilt für alle x. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Ereignis im Intervall a bis b stattfindet, das war ja gerade f von b minus f von a. Und das sagt dieser Satz, der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, ist gerade das Integral über die Ableitung von der Funktion groß f, also das Integral über die Funktion klein f, über die Dichte, Integral f von t dt. Ja, wenn man die Dichte hat, kann man die Verteilungsfunktion auch berechnen. Die Verteilungsfunktion kriege ich einfach, indem ich von minus unendlich bis x die Dichte integriere. Und außerdem kann ich die Dichte von minus unendlich bis plus unendlich integrieren. Das war ein uneigentliches Integral, das ist gerade der Grenzwert f von x für x gegen unendlich. Da steht da oben noch, das ist 1. Also die Dichte ist eine Funktion, größer gleich 0, mit Integral 1. Gut. Also jetzt nochmal zum Zusammenfassen. Eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung ist gegeben durch Verteilungsfunktion, die gerade diese Eigenschaften Stern erfüllt. Gut, und im Fall, dass groß F diffbar ist, ist die Verteilung tatsächlich durch die Dichte f, die ich bekomme, indem ich die Ableitung nehme. Sie ist dadurch bestimmt, insbesondere kann ich halt die Verteilungsfunktion aus der Formel wieder gewinnen. Minus unendlich bis x f von t. So, wenn ich jetzt also kontinuierliche Verteilungen angeben will, ja, dann muss ich eine Verteilungsfunktion angeben oder eine Dichte angeben, genügt, die legt mir eine Verteilungsfunktion fest. So, jetzt, wir kommen gleich zu verschiedenen speziellen kontinuierlichen Verteilungen. Ganz allgemein gibt es Kennzahlen oder Parameter, also das ist zum einen der Erwartungswert. Und der ist in diesem Fall gegeben durch μ gleich Erwartungswert von x ist Integral von minus unendlich bis plus unendlich x mal f von x dx. Ach, ich schreibe es mit x, okay. Also was hier dazu kommt, ist das x, was hier steht. Denn wenn ich das weglassen würde, wäre das Integral von minus unendlich bis plus unendlich gleich 1. Da steht es noch. So, und ich multipliziere halt den Wert der Dichte im Punkt x mit dem Wert x und kriege dann den Erwartungswert. Die Varianz Sigma Quadrat gleich v von x. Und das ist wieder genauso wie vorher. Das Quadrat des Fehlers, also ich nehme klein x minus μ, oder klein x minus Erwartungswert, zum Quadrat, multipliziere das mit der Dichte und berechne das Integral. Ich kann das umschreiben, wer will, kann das so schreiben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich x minus ex Quadrat f von x dx. Gut, und Streuung bzw. Standardabweichung ist wieder die Wurzel aus Sigma Quadrat. Gut, und so wie ich das hier hingeschrieben habe, ist es immer so, dass, nee, was heißt immer so, der Erwartungswert muss nicht notwendig existieren. Also das heißt, bloß weil ich so hinschreibe, also sofern das Integral existiert, ansonsten gibt es halt keinen Erwartungswert. Das gilt entsprechend auch für die Varianz. Auch da muss ich einschränkend dazu sagen, sofern das Integral existiert. So, das sind also die Kennwerte oder Parameter, die auch bei einer diskreten Verteilung da waren. Bei einer kontinuierlichen Verteilung gibt es mehr. So, und die weiteren Parameter, die man da hat, da gucke ich mir mal so eine Dichte an. Ja, also Moment. Dichte bedeutet nichts anderes, als dass meine Funktion größer gleich 0 ist für alle x, dass Integral von minus unendlich bis plus unendlich gleich 1 ist. Das ist eine Dichte. Dann ist das halt eine Funktion. So eine Funktion, zwischen die Werte größer gleich 0 annimmt, und Integral 1 hat, das Integral 1 sieht man hier nicht, die kann halt irgendwie aussehen. Ich male sie jetzt mal schön stetig, muss nicht unbedingt sein, nur integrierbar. Und ich kann meine Verteilungsfunktion ja kriegen, indem ich einfach Achso, x habe ich jetzt schon mal geschrieben, den Wert f von x, Groß f von x, das ist einfach das Integral von hier hinten irgendwo bis hier. Die Fläche unter dieser Funktion. Und die Verteilungsfunktion, die sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, das ganze Verhalten der Dichte, was hier steht, so wie es hier gemalt ist, ist an der Verteilungsfunktion kaum zu sehen. Es ist nur daran zu sehen, dass sie mal so ein bisschen steiler und mal nicht ganz so steil ist. Wenn sie etwas steiler ist, ist die Dichte groß. Wenn sie nicht ganz so steil ist, ist die Dichte halt entsprechend kleiner. Und das Wesen der Verteilung kann man an der Dichte deutlich besser sehen als an der Verteilungsfunktion. Ja, was heißt das Wesen der Verteilung? Man kann zum Beispiel noch weitere Werte hinmalen, hinschreiben. Okay, Erwartungswert und Varianz kann man hinschreiben in der Form, wie sie da oben stehen. Die sieht man hier nicht an der Dichte. Man kann aber andere Werte sehen. Modalwert einer Dichte ist eine Maximalstelle von f. Na gut, Maximalstellen von f sind, also globale Maximalstellen von f, müssen zum einen nicht unbedingt existieren und zum anderen, Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade Quatsch gesagt, sie müssen schon existieren, wenn ich eine stetige Funktion, eine stetige Dichte habe. Sind aber auf jeden Fall im Allgemeinen nicht eindeutig. So, zum anderen gibt es einen Median. Der Median M, der ist dadurch bestimmt, ja, das Integral von minus unendlich bis m, f von x dx, gerade 1/2 ist. Dass also die Wahrscheinlichkeit, die halbe Wahrscheinlichkeit bis zu diesem Wert verbraucht ist. Ja, und damit ist auch Integral von m bis plus unendlich, f von x dx, das ist das gleiche wie Integral von minus unendlich bis plus unendlich, f von x dx, minus Integral von minus unendlich bis m. F. Okay, dass das so ist, bringen Sie das hier auf die andere Seite, dann steht da Integral von minus unendlich bis m plus Integral von m bis unendlich, also insgesamt das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Das ist, weil das eine Dichte ist, gerade gleich 1. Also wenn ich den Median nehme, m, ist dieses Integral gerade gleich 1/2, sodass m bedeutet, links von m liegt die Hälfte und rechts von m liegt die Hälfte. Also zwischen minus unendlich und m und plus unendlich passiert sozusagen gleich viel. So, und dieser Median, okay, hat halt die Eigenschaft, die Hälfte aller x-Werte ist größer und die andere Hälfte kleiner als m. Gewichtet mit Wahrscheinlichkeit. So, die hat ebenfalls die Nachteile, so wie ich sie hingeschrieben habe, muss der Median nicht existieren und muss auch nicht eindeutig sein. Denn wenn zum Beispiel zwischen zwei Werten überhaupt nichts in der Dichte passiert, ist das Integral natürlich für jeden, also wenn sie gleich 0 ist, die Dichte hier, ist das Integral für jeden Wert in diesem Intervall gleich, ist unabhängig von dem Wert. So, also wie gesagt, muss weder existieren, noch ist es eindeutig. Und man macht ein bisschen technischere Definition, um Existenz und Eindeutigkeit hinzukriegen. An der sieht man aber nichts mehr. Aus diesem Grund lasse ich es so stehen, denn das ist das, was man sich am besten merken sollte. Es ist formal, es ist technischer, als ich es jetzt hingeschrieben habe. Also Bemerkung, die formale Definition ist etwas technischer. Diese Definition ist allerdings auf jeden Fall richtig, wenn meine Funktion, meine Dichte f stetig ist und überall positiv. Dann kommt genau das raus. So, jetzt male ich ein Beispiel hin, an dem man das hoffentlich ein bisschen sieht. So, ich male hier meine X-Achse. So, das soll eine Dichte sein über die Größenverteilung von Steppentieren, zum Beispiel. Also, hier etwa, da wo die Dichte, also Vorstellung ist, ich mache die Augen zu und nehme das erste Tier, was mir in der Steppe über den Weg läuft. Nehmen wir Säugetiere, damit das nicht ganz so dramatisch mit den Insekten wird. Und dann entspräche das hier links etwa, ja, es gibt relativ viele Mäuse und Erdhörnchen und sowas, nicht? Das sind zwar keine großen Tiere, aber sind häufig. Das heißt, so ein zufälliges Tier wird sehr oft eine Maus oder ein Erdhörnchen sein oder sowas. Dann etwas weniger häufig sind dann zum Beispiel Raubkatzen und Rehwild. Und ja, die möchte man auch gar nicht so oft sehen, zumindest Raubkatzen nicht, als erstes zufälliges Tier. Als nächstes kommen dann vielleicht von der Größe her, x soll mir die Körpergröße des Tiers sagen, nicht? Hier die Elefanten. Okay, wahrscheinlich kann man zwischendrin noch ein paar Nilpferde und solche Sachen machen. Und ganz zum Schluss halt dann die Giraffen. Ne? Und hier habe ich so ein bisschen reingesteckt, dass es vielleicht mehr Giraffen als Elefanten gibt. Da muss man nochmal diskutieren. So, und ja, diese Dichte für zufällige Tiere, ja, die hat jetzt verschiedene Parameter. Jetzt kann ich, wie groß ist so ein zu erwartendes Tier, ein durchschnittliches Tier, was ich so fange. Ja, da kommt zum einen raus, dass hier die kleinen Mäuse und Erdhörnchen oft da sind. Und die großen, die bringen natürlich riesige Zahlen rein, wenn ich einen Erwartungswert nehme. Ich nehme ja den Erwartungswert x mal. Also das heißt, ich multipliziere hier das x mal das f von x. Das heißt, die großen Tiere tragen viel bei zum Erwartungswert, weil, ja, nicht weil sie viele sind, sondern einfach weil sie so groß sind. Das wäre dann zum Beispiel etwa der Erwartungswert hier. So, die Maxima der Dichte, die Modalwerte liegen natürlich hier. Also die größten Häufigkeiten treten bei den Mäusen und Erdhörnchen auf. Der Erwartungswert der Größe ist natürlich deutlich größer als der Modalwert, nicht? Und dann, ja, wie viele Tiere sind jetzt insgesamt kleiner und wie viele sind größer, also als ein Halb, das wird wahrscheinlich etwa hier liegen, etwa, Median wäre das dann. Und daran kann man so ein bisschen ein Gefühl entwickeln, was diese Werte miteinander, also in welchem Verhältnis diese Werte stehen können. Also der Erwartungswert, den es immer gibt, den kann ich immer hinschreiben, das Integral, sofern das Integral existiert, der misst mir die gewichtete Häufigkeit. Also große Werte werden einberechnet mit ihrer Häufigkeit. Und insbesondere, wenn zum Beispiel die Giraffen aufgrund genetischer Veränderungen größer werden, ihre Häufigkeit sich aber nicht ändert, geht der Erwartungswert hoch. Ja, denn hier die X-Werte werden dann größer, mit denen das genommen wird. Also wenn meine Spitze hier weiter nach oben geht, der Hubbel. So, der Median verändert sich in dem Moment, in dem die Giraffen genetisch größer werden, nicht. Denn es unverändert die Hälfte links und die andere Hälfte rechts davon. Also auch wenn die Giraffen riesig werden, wenn sie da hinten sind, ihre Anzahl verändert sich nicht, sodass der Median bleibt. Die Modalwerte ändern sich hier in diesem Fall ebenfalls nicht durch, ja, da kann hier passieren, was will. Die häufigsten Tiere bleiben unverändert, auch wenn die Elefanten, Giraffen oder sonst wie es größer oder kleiner werden, bleiben unverändert die Mäuse und Erdhörnchen. So, jetzt ist die nächste Frage, welcher der Werte der beste ist oder der sinnvollste oder der vernünftigste, und die Antwort ist, es kommt darauf an, was man genau angucken will. Also erzählt wird, dass, wie gesagt, der Median verändert sich in dem Moment, in dem ich hier irgendwelche Sachen vergrößere, nicht. Das ist jetzt eine böse Geschichte natürlich, das Einkommen von Ärzten, da wird typischerweise, bei den Werten, die zumindest von den kassenärztlichen Vereinigungen kommen, nicht der Erwartungswert genannt, sondern der Median. Das heißt also, diejenigen, die wirklich gut verdienen, das wird irgendwie gar nicht berücksichtigt. Es wird nur gezählt, dass es einige gibt, die so ein bisschen krebsen, ne? Das, wie gesagt, ist eine bösartige Bemerkung, für die ich mich nicht verbürgen kann, aber so viel zu den Kennzahlen, die man zur kontinuierlichen Verteilung zuordnen kann. Und wie ich sagte, es gibt extrem viele kontinuierliche Verteilungen. Und wenn man tatsächlich eine Verteilung bestimmen will, wenn man sagen will, welche Eigenschaften sie hat und wie sie genau aussieht, dann ist es sehr interessant, diese Kennwerte zu kennen, also diese Kennwerte zu bestimmen, den Erwartungswert, den Median, die Modalwerte. Und ohne die Verteilung, man kennt die Verteilung damit noch nicht, wenn man nur diese Werte kennt, nicht? Man weiß nur ein paar Zahlen davon. Es gibt aber einige spezielle kontinuierliche Verteilungen. Ja, es gibt insgesamt kontinuierliche Verteilungen wie Sand am Meer. Spezielle wären das, was im diskreten Fall sehr sich aufdrängt, die Gleichverteilung. Das ist im kontinuierlichen Fall sehr viel weniger bedeutsam. Das bedeutet also, ich habe ein bestimmtes Intervall A bis B und die Ereignisse, die darin stattfinden, sind egal von der Lage, unabhängig, haben immer nur Wahrscheinlichkeit gleich Länge des Intervalls. So, diese Dichtefunktion dafür ist einfach konstant 1 durch B minus A. Ups, dafür A. Für x zwischen a und b und 0 sonst. Also ich meine, das Bild ist natürlich wenig spektakulär. Je länger das Intervall ist, umso niedriger wird der Wert, denn das Integral über das f von x von minus unendlich bis plus unendlich soll 1 sein. Und das ist dann halt einfach die Fläche unter dieser Funktion. Also jetzt sollte ich sie auch noch hier 0 fortsetzen. Und ein Beispiel für sowas, wie gesagt, die passieren nicht sehr oft. Wenn Sie rausgehen und die Wartezeit bis zur nächsten S-Bahn nehmen. Ja, dann nehmen Sie halt den Bus. Oder dann nehmen Sie halt so lange, bis der ADAC kommt. So, und na gut, der fährt nicht regelmäßig vorbei. Also jedenfalls bei S-Bahn oder Bus oder Flugzeugen, ja, ist es so, dass die fahren halt in einem bestimmten Rhythmus und alle 10 Minuten. Und das heißt, wenn sie zufällig dahin gehen, ist die zufällige Wartezeit halt gleich verteilt im Intervall 0 bis 10, wenn sie jetzt überhaupt nicht auf die Uhr geguckt haben. Ne? Wenn sie Glück haben, wenn sie nicht so viel Glück haben, ist sie halt länger. So, und ja, wie lange müssen sie denn jetzt durchschnittlich auf der S-Bahn oder Bus warten? Ja, diese ganzen Größen lassen sich jetzt relativ leicht ausrechnen. Die Definition vom Erwartungswert ist nicht mehr da, ich zeige immer falsch. Also es ist einfach Integral von minus unendlich x f dx. Das kann man leicht ausrechnen, indem man hier f gleich konstant setzt und dann das Integral über konstante x ausrechnet. Und das rechne ich jetzt nicht vor. Die Rechnung ist aber einfach. Ist einfach eben der Mittelwert des Intervalls. Das, was man auch erwarten würde, man muss, wenn die Busse alle 10 oder die S-Bahn alle 10 Minuten fahren, im Durchschnitt 5 Minuten warten. Mal 7, mal nur 3, nicht? Aber halt im Durchschnitt 5 Minuten. Die Varianz kann man ebenfalls leicht ausrechnen. Muss ich halt Integral von x² nehmen, mehr oder weniger. Lasse ich auch weg, das ist 1 Zwölftel b minus a hoch 3. Na gut. Okay, Modalwert. Ja, der ist hier hochgradig uninteressant. Das ist gerade die globale Maximalstelle, die ist überhaupt nicht eindeutig, sondern jeder Wert hier ist globale Maximalstelle. Das heißt, hier sagt einem der Modalwert nichts. Ja, jeder. So, Median. Okay, lassen wir nicht gleich. Median wäre gerade da, wo die eine Hälfte links und die andere Hälfte rechts liegt. Das ist hier exakt gleich dem Erwartungswert. Gleich 1/2. Oh, 1/2, Quatsch, a plus b halbe. So. Das zweite Beispiel, jetzt könnte man natürlich sagen, schön, die Gleichverteilung, da muss ich das Intervall festlegen. 1 durch b minus a, hängt natürlich sehr stark davon ab, wo meine Intervallgrenzen sind. Gibt es eine Verteilung, wo ich nicht mich einschränken muss auf ein Intervall, die also so gleich verteilt über ganz R ist? Und die Antwort ist nein, gibt es nicht. Denn eine Gleichverteilung über ganz R, das müsste eine Funktion sein, die konstant ist, deren Integral von minus unendlich bis plus unendlich aber gleich 1 ist. Das gibt es nicht. Integral von einer Konstanten ist nicht beschränkt von minus unendlich bis plus unendlich, wenn man nicht gerade die Null nimmt. Und, ja. Und die Verteilung, die am dichtesten an der Gleichverteilung ist, ist in diesem Sinne die Normalverteilung. Oder auch Gauss-Verteilung genannt. So, und die Normalverteilung hat zwei Parameter. Also es gibt mehrere Normalverteilungen. Mu und Sigma, die heißen nicht von ungefähr so. So, die Dichte, die hängt jetzt halt von diesen Parametern Mu und Sigma ab, von x ist gleich 1 durch, jetzt muss ich aufpassen, Sigma mal Wurzel aus 2 Pi e hoch minus 1/2 x minus Mu halbe zum Quadrat. So, und damit man das x ein bisschen besser sieht, mache ich das hier mal farbig. Also die Abhängigkeit von x steht hier in diesem Term. Alles andere sind Konstanten, die das verzieren. Und sieht ein bisschen einfacher aus in dem Moment, in dem ich μ gleich 0 nehme und Sigma gleich 1. F01 von x ist dann, ja, das Sigma ist 1, das 1 durch Wurzel 2 Pi werde ich nicht los, mal e hoch minus x Quadrat halbe. Entschuldigung, hier muss nicht, pardon, nicht 2, sondern Sigma stehen, habe ich mich verschrieben. Sigma ist 1, x ist 0, also e hoch minus x Quadrat halbe. So, und okay, die Bezeichnungen sind sind oft n von μ Sigma Quadrat oder nicht ganz so oft auch n von μ Sigma geschrieben. Da muss man aufpassen, ob jetzt der Parameter, der hier steht, Sigma Quadrat sein soll oder Sigma. Einfacher ist es für μ gleich 0, Sigma gleich 1, also egal, ob Sigma gleich 1 oder Sigma Quadrat gleich 1 ist. Es ist halt N01 ist die Standardnormalverteilung. Und die Dichtefunktion, also der Graph der Dichte, ist halt so. Also das soll links und rechts gleich aussehen. Und die Parameter, die hier stehen, hier ist gerade μ und Sigma oder Sigma Quadrat bestimmt die Breite davon. Also wenn ich μ verändere, verschiebt sich die Funktion hier. Und wenn ich Sigma verändere, wird diese Dichtefunktion enger, wenn Sigma klein ist, beziehungsweise weiter, wenn Sigma groß ist. So, und man sieht an der Dichtefunktion, bevor ich das alles wegwische, hier, dass der Modalwert, das Maximum, hier bei μ ist. Der Median, das Bild soll andeuten, dass ich tatsächlich symmetrische, also die symmetrisch hier ist, sodass das Intervall, das Integral links und das Integral rechts davon gleich sind, sodass dieses μ zugleich auch der Median ist. Also in diesem Fall stimmen Modalwert, μ, Median, μ und Erwartungswert μ überein. Ja, und da habe ich jetzt schon vorweggenommen, dass tatsächlich der Erwartungswert ist halt einfach x mal f mu sigma von x. Das f mu sigma von x können Sie sich selbst von Hand reinmalen. Ne? Und das kann man tatsächlich ausrechnen. Also dieses Integral hier kann man eine Stammfunktion finden für x mal jenes und kann dann richtig ausrechnen, dass da μ rauskommt. Und Varianz eben Integral von minus unendlich bis plus unendlich x minus μ Quadrat. Auch das kann man ausrechnen. Und es kommt gerade Sigma Quadrat raus. So, jetzt ist das Problem halt mit dieser Normalverteilung, die oft benutzt wird. Warum, sage ich später nochmal, also nächste Woche nochmal. Sondern hier die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Also Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich in einem bestimmten Intervall bin, zu berechnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine Zufallsvariable, meine Beobachtung Werte im Intervall annimmt, upsa, a kleiner x kleiner gleich b, das ist hier einfach das Integral von a bis b. Ich nehme mal die Standardnormalverteilung, also 1 durch Wurzel 2pi mal e hoch minus x Quadrat halbe dx. Also dieses Integral muss man ausrechnen. Und dann hat man den Wert da, nicht, in Abhängigkeit von a und b, Stammfunktion bestimmen. Und wir hatten vor einigen Wochen schon mal erwähnt, das geht nicht. Also das kann man nicht geschlossen ausrechnen. Und damit hören wir für heute auf.